Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre der Hochschuldidaktik Sachsen. Ich bin jetzt etwas vermessen und sage, ich habe einen der Gründungsväter heute mit im Podcast. Hallo, Gerald Eisenblätter.
Hallo, Claudia.
Ich freue mich sehr auf eine Aufnahme, wo wir mal viel über Hochschule vielleicht reden werden, aber nicht so vielleicht klassisch, wie man das sonst hier im Podcast gewohnt ist. Lehrende und Studierende, die erzählen, was sie eigentlich gerade aktuell in der Hochschullehre machen, sondern es geht ein bisschen mehr um Hochschule und Hochschulpolitik. Denn Gerald Eisenblätter ist langjährig Referent für die SPD im Landtag im Sächsischen gewesen und ist seit einigen Jahren selber Landtagsabgeordneter. Die Zahlen weiß er wahrscheinlich besser als ich, hoffe ich jedenfalls, dass er sie weiß.
Seit Oktober 24, also jetzt knapp ein Jahr.
Okay, seit Oktober 24 Abgeordneter und dort auch zuständig für das Thema Wissenschaftspolitik in der SPD. Und deswegen werden wir ein bisschen plaudern, denn SPD und HDS haben eigentlich immer auch schon ein bisschen was miteinander zu tun gehabt. Und da werden wir heute mit Sicherheit auch drauf kommen. Aber bevor wir dazu einsteigen, da ich weiß, dass Gerald sich für Hochschullehre auch immer noch viel interessiert und auch viele eigene Erfahrung ja mit Hochschullehre hat. Was macht denn gute Hochschullehre für dich aus?
Naja, für mich war das schon immer mehr als nur eine Vorlesung. Und ich habe Chemie, Mineralogie und Materialwissenschaft studiert und da steht man oft im Labor und kriegt praktisch so Dinge mit. Und das ist, glaube ich, wichtig, egal welches Studium man absolviert. Und von daher würde ich sagen, gute Lehre muss Forschung und Lehre verzahnen. Sie muss nach vorn gucken, praxisorientiert sein und das Wichtigste, nicht nur auswendig lernen, sondern auf Kompetenzen setzen. Diese Wissenswelt wird immer größer und wir müssen eben lernen, wo und wann wir Wissen abrufen, wie wir interagieren. Und deswegen sind Kompetenzen ganz wichtig. Und zu guter Letzt, und das heißt ja nicht umsonst, man erinnert sich gern an sein Studium zurück. Es muss Spaß machen, aber nicht nur den Studierenden, sondern auch den Lehrenden. Dann geht das viel flotter von der Hand und alle sind, glaube ich, zufrieden.
Okay, jetzt muss ich aber doch noch einmal nachfragen, weil das vielleicht den einen oder anderen gerade ins Stolpern gebracht hat, was du ganz am Anfang gesagt hast. Wie kommt man denn von der Mineralogie dann in die Politik? Magst du dazu noch was sagen?
Das ist ganz einfach, wenn man im Jahr 2000 und Stückchen ein Studium der Chemie beginnt, der Diplomstudiengang abgeschafft ist, der Bachelor vor der Tür steht, aber man sowohl ein Vordiplom und ein Bachelorzeugnis in der Hand hält, dann weiß man, da ist was im Studium schiefgegangen. Also die Bologna-Reform hat mich voll erwischt. Ich habe mich dann im Fachschaftsrat, im Stura und auf Landesebene engagiert und bin so zur Hochschulpolitik gekommen und engagiere mich seitdem. Und das ist auch der Anknüpfungspunkt, weshalb mir Lehre an Hochschulen immer wichtig war, aus eigener Erfahrung und eben im Wissen, wie man es auch besser machen kann.
Okay, und dann sind wir ja eigentlich auch schon direkt in unserem Thema heute. Denn das passt vielleicht dazu, dass du ein bisschen erzählen kannst. Ich habe es in unserer Vorbereitung so gedreht, dass wenn ich mit dir über HDS rede, was nicht unbedingt mit allen Politikerinnen und Politikern der Fall ist, dass du nicht sagst, HDS, ey, was ist denn das? Das müssen Sie mir jetzt erstmal erklären. Ist es nicht diese Einrichtung an der Uni Leipzig, wo aber auch andere Leute dran teilnehmen können? Wieso ist die Verknüpfung so eng oder warum hängt ihr als Partei auch nah an der Hochschullehre in Sachsen dran?
Naja, das geht, glaube ich, im Wesentlichen auf eine damalige Wissenschaftsministerin zurück, Eva-Maria Stange, der auch Lehre wichtig war. Also wir reden oft über Forschung. Sie war damals Ministerin und hat ja die erste Hochschulentwicklungsplanung und Zuschussvereinbarung auf den Weg gebracht. Und dort haben wir zum ersten Mal nicht nur auf Drittmittelstatistiken geguckt, sondern welche Lehrangebote, welche Studienangebote haben wir denn in Sachsen und in welcher Qualität? Und da war dann vollkommen klar, hier brauchen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, gerade der Nachwuchs, Unterstützung, sich qualifizieren zu können und eben die Einheit von Forschung und Lehre gemeinsam zu beschreiben. Und deswegen ist irgendwann die Idee so eines hochschuldidaktischen Kreises. Man fängt ja immer klein an, Arbeitskreis geboren. Das hat man unterstützt. Das hat die SPD, Holger Mann, damals der Sprecher, auch mit unterstützt. Und ich war damals noch KSS-Sprecher, bin dann irgendwann Mitarbeiter von Holger Mann geworden und durfte die Reise sowohl aus studentischer wie politischer Perspektive über all die Jahre mitbegleiten.
Okay. Ja, ich glaube, Gerald kennt das HDS länger, als ich das HDS kenne. Und ich bin jetzt auch schon 10 Jahre hier. Also das ist jetzt ja auch schon, ich kann bald nicht mehr die Geschichte erzählen, dass wir ein rebellisches Teenie-Kind sind, sondern langsam nähern wir uns dem Erwachsenenalter fast an als HDS. Du hast aber gerade nochmal den Anfang sehr gut erzählt, finde ich. Und da die Nachfrage, ist das eine Erfolgsgeschichte? Also dieser Blick weg von dem forschungsorientierten, drittmittelorientierten, das ist ja jetzt, also HDS-Gründung war so 2009, sind wir in so einem Projektstatus, ist mal so eine erste HDS-Vorläufer, gucken wir doch mal, macht so eine landesweite Einrichtung nicht Sinn? Da ist das alles gestartet. In der Zeit waren, glaube ich, auch diese ersten Verhandlungen und dieser Perspektivwechsel, den du gerade geschildert hast. Das ist ja jetzt ein paar Jahre her. Ist das erfolgreich oder nicht?
Ich glaube schon, dass wir ja von einer Erfolgsgeschichte sprechen können, weil wir Schritt für Schritt weiter nach vorne gegangen sind. Und auch die großen bundesweiten Diskussionen zeigen ja, dass es nicht nur um Forschung geht, sondern auch Lehre und Transfer inzwischen in den Fokus rücken. Und wir dort vorangekommen sind und wir haben heute eine Zuschussvereinbarung, die sichert die Grundfinanzierung unserer Hochschulen, die sichert feste Stellen und die sind nun mal unerlässlich, dass man gute Lehre auch machen kann und die Arbeitsbedingungen stimmen, besser werden an Hochschulen. Das ist immer noch ein Spannungsfeld und diese Diskussion ist damals unter Eva Maria Stange gestartet. Inzwischen haben wir unseren dritten Hochschulentwicklungsplan und denken darüber nach, wie sieht der vierte aus und welche Schwerpunkte muss man dort legen.
Okay, ich fand es nämlich gerade ganz spannend, weil als du das vor einigen Minuten das erste Mal erwähnt hast, ist mir erst bewusst geworden, wie stark das auch den bundesweiten Diskurs in der Zwischenzeit beeinflusst und auch sogar europäisch, ne? Also dass man eben da doch, also wenn man selber so drin ist in diesem Alltagstrott, sieht man das gar nicht mehr, aber dass da eben doch auch auf Bundesebene, ob mit dem aktuellen Ministerium, muss man, glaube ich, nur abwarten. Aber auf jeden Fall mit Gründung der STIL und Zukunftsvertrag Lehre und so ja einiges passiert ist, dass Lehre einen anderen Blickwinkel bekommen hat.
Ohne Frage, das ist so. Und das ist auch wichtig. Dann gilt es jetzt, glaube ich, die nächsten Weichen auch zu stellen.
Was sind denn die nächsten Weichen? Weil wir können ja drumherum reden oder wir können es lassen. Finanzpolitisch ist es auch gerade keine einfache Zeit. Also wir nehmen diesen Podcast auf im Februar 26. Ihr seid wahrscheinlich gerade schon intensivst mit dem nächsten Doppelhaushalt beschäftigt. Es gab in Sachsen so ein Statement vom Ministerpräsidenten mit den, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Prüfsteine.
Prüfaufträge.
Also wie siehst du jetzt, ich will dich gar nicht dazu nötigen, irgendwas zur Finanzpolitik zu sagen, aber wie siehst du die Zukunft so hochschulpolitisch? Was sind da die Weichen, die zu stellen sind? Oder wo siehst du deine Entwicklung für die nächsten 5 Jahre? In welche Richtung?
Du hast es gerade angesprochen, diese Prüfaufträge fallen ja nicht vom Himmel, sondern wir sind gerade in einer sehr schwierigen Finanzsituation. Es fehlen über 2 Milliarden Euro und man diskutiert gerade, wie und wann kann man Kredite aufnehmen. Aber selbst wenn man das tut, wird die Schatulle nicht weit genug aufgefüllt, dass man im Status quo fortsetzen kann. Und deswegen laufen gerade Diskussionen, wie sieht in den jeweiligen Fachressorts und Fachbereichen die Zukunft aus. Und da haben die Hochschulen gerade ein Privileg mit ihrer Zuschussvereinbarung, die über 8 Jahre Planungssicherheit bis 2032 schafft. Und oberstes Ziel muss sein, die auch weiterhin zu halten und nicht aufzukündigen. Das schafft eben Stabilität und Verlässlichkeit. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere links und rechts steht nicht mehr so viel gerade auf der grünen Wiese für unsere Hochschulen. Und Das heißt, erneut fokussieren aufs Kerngeschäft. Und das ist nun mal Forschung, Lehre und Transfer. Und hier wird es dann drauf ankommen, Ressourcen innerhalb von Hochschulen auch so umzuverteilen, dass Bereiche, die besonders nachgefragt sind, die neue Studienangebote entwickeln, auch Unterstützung bekommen. Also dieses ewige Weiter-so muss halt auch in einer gewissen Dynamik innerhalb von Hochschulen enden.
Welche Rolle könnte denn aus deiner Perspektive die HDS da spielen, wenn es um Dynamik geht? Was wäre für dich da eine dynamische HDS oder eine dynamische Hochschuldidaktik?
Naja, zum einen erstmal das Grundgeschäft weiterleisten. Wir haben unser Hochschulgesetz novelliert und für einen Ruf an einer sächsischen Hochschule braucht man inzwischen nicht nur Lehrerfahrung, sondern im Idealfall hochschuldidaktische Kenntnisse und die müssen vermittelt werden, am besten in Zertifikatskursen und dann gibt es die großen Herausforderungen dieser Welt und da spreche ich mal das Wort Digitalisierung und KI an, hier neue Methoden zu entwickeln, den Umgang mit Prüfungsformaten zu diskutieren und auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive heraus Standards zu setzen. Das sind, glaube ich, die Fragen der Zeit und die spielen dann nicht nur an Hochschule eine Rolle. Ich darf auch den Schulbereich vertreten. Auch da stellen wir uns halt die Frage, wie sieht die Prüfung und das Abitur 2030, 2035 aus und mit welchen Hilfsmitteln sind Schülerinnen und Schüler und dann auch später Studierende ausgestattet, weil wenn ich es im Abitur einmal genutzt habe und durfte, wieso sollte es an Hochschule anders laufen? Und da wünsche ich mir, dass unsere Hochschulen eben Vorreiter sind und sehe da auch das HDS in einer sehr zentralen Rolle, diese Diskussion mitzugestalten.
Ich kann leider jetzt nur rückblickend gleich ein konkretes Beispiel anbringen, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die unsere Reihe KI at Campus kennen, letzte Woche Freitag war die letzte Veranstaltung im Wintersemester, im Sommersemester wird es die Reihe aber wieder geben und zum Beispiel ging es Freitag um das Thema studentische Partizipation und KI, ne? Weil die Rolle des Studierenden ändert sich eben auch, also die Rolle des Lehrenden, aber auch die Rolle des Studierenden ändert sich durch die Digitalisierung und die Digitalität und sie wird eher noch ausdifferenzierter, also die Herausforderung, die wir ja auch haben, du hast das auch schon angesprochen, ist ja, dass wir eine wahnsinnige Diversität haben, auch an, nicht nur an Studiengängen, das haben wir seit Bologna auf jeden Fall, die Masse an Bachelor- und Masterstudiengängen, aber auch eine große Diversität in dem, was Studierende von Studium erwarten oder sich wünschen, wie ein Studium zu sein hat. Da kriegt man, glaube ich, bei jedem Student oder jeder Studentin eine andere Einschätzung und auch durchaus einiges an Unsicherheit aufgrund der aktuellen Lage. Also wer heute ein Studium beginnt, das ist mit Sicherheit nochmal was anderes als vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Aber vielleicht nochmal den Blick zurück, weil du gesagt hast, dein Erlebnis, warum du dich dann für Hochschulpolitik interessiert hast, war auch diese Bologna-Reform, beziehungsweise ich würde es mit dem verknüpfen, was du gerade gesagt hast. Geht das denn, das, was wir beide vielleicht in vor unserem inneren Auge haben, wie Hochschullehre zu gestalten ist in dem Bologna-Konstrukt und so, wie wir es in Deutschland und in Sachsen umgesetzt haben? Oder müsste auch da nochmal an diesen Grundmauern etwas rumgebaut werden?
Ich glaube, nicht auf europäischer Ebene, um ehrlich zu sein, sondern im deutschen Klein-Klein. Das war damals schon das Problem. Also bei mir war es der Workload und die Prüfungslast und welche neuen Lehrformate sind überhaupt zugelassen? Und ich glaube, da gibt es inzwischen schon eine gewisse Sicherheit und Fortentwicklung, die man in den Studiengängen beobachten kann, wenngleich einige schneller und andere langsamer unterwegs sind. Wenn wir mal in die Zukunft gucken und wie sieht unsere Arbeitswelt aus, dann werden so Einzelqualifikationen und singuläre Bausteine, glaube ich, viel stärker eine Rolle spielen. Und da sind wir bei Microcredits und anderen Diskussionen, die wir rein formal als sehr zertifikatsbasiertes Land, was auf Abschlüsse Wert legt, noch nicht abbilden können. Und wenn ich in andere Länder gucke, dann sammle ich über einen gewissen Zeitraum Credits oder Punkte, je nachdem, wie es heißt, und habe dann hinterher mein Zeugnis. Und ich glaube, gerade im Weiterbildungsbereich, in der Master-Ebene, werden wir hier einen Wandel erleben und müssen wir vermutlich auch den einen oder anderen neuen Rechtsrahmen aufsetzen, damit Hochschulen das dann machen können und am Ende Studierende davon profitieren.
So, jetzt werden mich bei meiner Reaktion darauf die Mitarbeitenden der HDS gleich einmal schräg angucken, wenn ich das jetzt hier ausplaudere. Wir planen tatsächlich in diesem Jahr, spätestens Anfang nächsten Jahres, den ersten HDS-Micro-Credential zu realisieren, um eben nicht nur, wie du es gerade geschildert hast, Studierenden, welche Altersgruppe auch immer, ne, lebenslanges oder lebensweites Lernen spielt dann da ja auch eine Rolle, sondern auch den Lehrenden die Chance zu geben, über nicht nur, sie müssen ein 240 AE-Zertifikatsprogramm, sondern Micro-Credentials zu verschiedensten Themen. Und dann haben sie vorher auch schon mal was, was man irgendwie als abgeschlossen betrachten kann. Als erst nach, also neben einem Fulltime-Professorenjob an der HAW, ist 240 Arbeitseinheiten HDS-Zertifikat ja auch nichts, was man mal so aus dem Ärmel schüttelt, weil viele andere Aufgaben sind ja auch noch da. Also deswegen hast du ein Thema angesprochen, was hier auch gerade heftigst diskutiert wird. Aber wen wundert's? Also Micro-Credentials und Micro-Degrees ist ein großes Thema, glaube ich, für die nächsten Jahre auf jeden Fall.
Ja, das wird kommen und das wird auch zur Durchlässigkeit beitragen und hoffentlich Sicherheit geben. Und es sind nicht nur Studierende, sondern nennen wir sie Lernende.
Ja, ein Leben lang. Aber wenn du so aus der die diesen Podcast nutzt, sage ich mal, um auch mal zu sagen, was so in der hochschulpolitischen Alltagswelt in Sachsen von Lehrenden, Studierenden, gibt's da was du dir manchmal wünschen würdest an anders oder mehr, wo du sagst, das wäre cool, wenn wir mit Lehrenden und Studierenden das und das noch besser angehen könnten, auch hochschulpolitisch? Gibt's da irgendwas, was dich beschäftigt?
Ich würde mir in der Tat wünschen, dass dieser Spruch Einheit von Forschung und Lehre von viel mehr Leuten aufgegriffen würde. Okay. Ich treffe immer wieder Persönlichkeiten, die brennen für Forschung und für ihre Drittmittelprojekte, und da ist der eine Teil ausgeblendet, und dann trifft man, gerade wenn man in eurem Umfeld unterwegs ist, Menschen, die für die Lehre brennen und da vielleicht das eine oder andere Forschungsthema hinten runterfällt. Und hier besser zu werden und in Summe, und die Schnittmenge ist das Thema Transfer und Innovation, zu gucken, wie geht's nach vorn. Und natürlich darf jeder Schwerpunkte haben und das ist total berechtigt und das liegt in der Persönlichkeit, aber es irgendwie doch in Balance zu halten, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Weitsicht oder auch Einsicht wünschen.
Dann frage ich jetzt natürlich nach, wie könnte dann diese Weitsicht oder Einsicht ganz konkret aussehen?
Naja, ich bleibe mal bei der Exzellenzinitiative, und das sind tolle Erfolge, die wir hier in Sachsen eingefahren haben, in Dresden und in Leipzig. Und gleichzeitig müssen wir uns ja die Frage stellen, wie kriegen wir denn aus den Exzellenzclustern innovative Lehre hin? Mhm. Wie kriegen wir das, was dort an der Spitze weltweit geforscht wird, sofort in ein Grundcurriculum? Wie kommt die Breite und die Masse der Studierenden damit in Kontakt? Das sind so Fragen, die ich mir stelle. Und natürlich ist es nicht sofort, alle machen mit in diesem Projekt, aber wir gewinnen so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesen Clustern, dass da auch ein direkter Transfer in Studium und Lehre nötig wird. Und manchmal sieht man einen neuen Masterstudiengang entstehen, aber dass 3-4 Module innerhalb eines Studiums angepasst werden, das passiert für meinen Geschmack noch zu wenig.
Ja, ich denke, das bindet sich ja wieder zurück auch zu den anderen Themen, die du schon angesprochen hast, ne? KI, Digitalität, die Veränderung der Studiengänge, das wird auch massiv sein. Also ich denke, dass wir, wenn man jetzt nach 10 Jahren nach vorne guckt, da werden viele Studiengänge, die heute so, wie sie existieren, so, glaube ich, nicht mehr da sein. Die werden sich einfach massiv nochmal verändern. Bringt uns auch zurück, was du am Anfang gesagt hast, ne? Studium ist mehr als Vorlesung. Also die Diversität der Lernformen, glaube ich, wird sich auch nochmal ganz stark hoffentlich stark ausdifferenzieren, um auch dann wieder Menschen, die jetzt mit zum Beispiel in Exzellenzclustern forschen, in die Lehre einbinden zu können. Da ist es ja in Deutschland eigentlich ganz gut, dass Forschung und Lehre eigentlich miteinander verbunden sein sollten, im Best Case.
Ja, aber am Ende geht es ja beim Studium auch immer um das Prüfen der Wahrheit und was ist der Kern jeder Aussage. Und ich glaube, das wird die nächste Veränderung. Also Wissen auf den Prüfstand zu stellen, wahr und falsch zu erkennen. Da sind Plagiatsdebatten, die wir gerade erleben, glaube noch das ganz kleine Besteck.
Ja, ne? Und eigentlich in einem Bereich wie Wissenschaft, wo die Suche nach Wahrheit und nach neuen Erkenntnissen ja eigentlich erstmal der Kernantrieb ist. Also das ist ja auch das Paradoxe, was da manchmal noch mitschwingt. Ja, wir sind schon relativ weit fortgeschritten mit unserer Zeit und deswegen komme ich auch langsam schon zu unserer Abschlussfrage. Das ist die erste Folge, die wir 2026 aufnehmen. Dementsprechend gibt es auch eine neue Abschlussfrage und die ist tatsächlich, wie eine meiner Kolleginnen sagte, die ist ganz schön kompliziert und um die Ecke und vor allem hast du da auch gleich noch zwei Fragen drin versteckt. Aber ich find's wichtig, dass wir eben auch in dieses Transfer- und Transformationspotenzial nochmal reingucken. Was wäre denn eine Veränderung in der Lehre, die für dich großes Transferpotenzial hätte oder Transformationspotenzial und die noch nicht angegangen wurde? Also was ist die eine Sache, wo du sagst, da müssen wir eigentlich mal dran? Du hast jetzt im Gespräch auch schon ein paar Beispiele genannt, aber wenn du es auf eine Sache konzentrieren müsstest.
Da Hochschulpolitiker ja immer Gesetze ändern, wäre das für mich tatsächlich das Lehrfreisemester. Also nicht nur das Freisemester für die Forschung oder nachdem ich lange in Gremien tätig war, sondern die Freistellung und der sehr bewusste Ressourceneinsatz, um eben meine Lehre oder die eines Fachbereiches innovativ weiterentwickeln zu können. Und das ist ein sehr dickes Brett, an dem bohre ich schon 5, 6, 7 Jahre und hoffe, dass wir hier demnächst auch mal einen Schritt nach vorn tun können.
Wir bohren gerne mit. Ich nenne es ja gerne Lehrentwicklungssemester, weil es ja eigentlich gar nicht Freiheit von der Lehre sein soll, sondern Zeit zum Entwickeln der Lehre. Deswegen habe ich mich irgendwann mal für das Wort Lehrentwicklungssemester entschieden. Warum ist es noch nicht Realität in Sachsen? Warum haben wir es noch nicht, Gerald?
Ich könnte böse sagen, weil es die CDU nicht wollte und zur Wahrheit gehört, aber weil die Lobby für Lehre immer noch zu klein ist und weil es irgendwie dazugehört und man macht es schon mit, aber es ist doch nur die kleine Schwester vom großen Bruder Forschung. Und hier mal ein bisschen mehr Gleichberechtigung und Teilhabe zu schaffen, wäre, glaube ich, ein sehr großer Schritt nach vorn.
Dann freue ich mich auf diesen Schritt und bin gespannt, wann wir diesen Mammutschritt gehen werden. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst und ein bisschen mit mir über Lehre und Hochschule und Hochschulpolitik geplaudert hast. Es war mir eine Freude. Ihnen allen beim Zuhören hoffentlich auch und bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.